Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Level Up Talks. I'm an always hustling entrepreneur, creator and photographer from Leipzig. I live by one credo, dream bigger. Was damit auf sich hat, wer da dahinter steckt, möchte ich euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Wir sind heute in Leipzig zu Gast bei Benjamin Diedering, Gründer und Geschäftsführer der BDX Media GmbH. Er ist ausgezeichnet mit der Business Punk Trophäe 100 Entrepreneurs to Watch in 2021. Er ist auf einer Bühne mit Snox, mit Arnold Schwarzenegger. In seinem Büro hängt eine goldene Schallplatte und unten im Keller steht der Nummer 1 Music Award für Arbeiten, die er vollbracht hat, die er auf die Bühne gebracht hat. Also ich denke, heute haben wir wieder ganz, ganz viel Spannendes zu lernen aus der Welt von Show und Schein, aber wie man nicht nur scheint, sondern auch was auf die Kette bringt. Und vielleicht ist heute das letzte Podcast-Interview, was er noch in Deutschland führt, weil nächstes Jahr wird es dann schon in die USA gehen für ihn, um die nächste Stufe zu nehmen. Und ich freue mich, dass du hier bist. Danke auch an Pure Motion Media, die uns wieder mit Ton, Bild, Licht, allem, was wir brauchen, unterstützen. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, was weiterzugeben.
Ja, voll gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega. Und danke auch nochmal an Marvin für die Intro, fürs Connecten. Ich glaube, das ist eine Sache, die mir so am meisten eigentlich gefällt, ne? Mich mit anderen Leuten auszutauschen, vielleicht auch mal dem einen oder anderen ein Wissen weiterzugeben. Vielleicht kommt da der ein oder andere Knowledge-Hauch heute rüber und ich freue mich aufs Gespräch heute.
Also ich denke auf jeden Fall, dass da was rüberkommt. Diejenigen von euch, die vielleicht auf LinkedIn unterwegs sind und vielleicht auch aus der Region hier kommen, kommen ja an Benny gar nicht mehr vorbei. Also da kommt Content jeden Tag straff getaktet. Wir haben das auch gemerkt. Ja. Ich habe probiert, ein Vorgespräch zu führen, wie ich es immer mache. Keine Zeit. Es gab stattdessen nur Fragen via E-Mail und eine Menge Links zurück. Kannst du dort nachlesen, kannst du dir dort angucken, steht in meiner Bio auf LinkedIn. Also zack, 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 alles hochprofessionell. Und es zeigt natürlich auch, dass es dort für ihn aktuell nur eine Richtung gibt. Benny, wir haben immer ein kleines Intro und zwar für die Leute, die den hier nicht kennen. Stell dir vor, du ziehst um, jetzt zieht es mit dem Büro bald um und es gibt quasi eine Grillparty bei Nachbarn so im Sommer. Und dann fragt sich so der Harald so von nebenan, sagt dann so neben Grill, während er dir erzählt, wie man das Würstchen ordentlich wendet oder den veganen Käse. Sag mal, was machst du eigentlich?
Also ist eben die Frage, aus welcher Bubble der Harald kommt, ne? Wenn der ein bisschen was mit Marketing oder Startups oder Corporate zu tun hat, dann sage ich eher, ja, wir machen Content Creation für Love Brands wie Adidas, Mercedes-Benz, BMW, Louis Vuitton und so weiter. Stellen kreativen Social Content in Video und Foto her, machen Next Level Socials, ne? Baller so ein paar geile Buzzwords raus. Ja. Wenn er weniger Ahnung davon hat, dann sage ich, wir machen eigentlich alles, was du auf Instagram und in sozialen Netzwerken siehst, für große Companies wie Adidas, BMW und Mercedes zum Beispiel.
Okay, cool.
Und dann können die dann meistens was mit anfangen und sagen, ah, BMW, also die Fernsehspots macht ihr auch. Und dann sage ich, nee, die machen wir nicht, aber wir machen eine ganze Menge anderes, ja.
Ich glaube, das gibt erstmal einen guten Eindruck. Was ich natürlich heute ein bisschen rauskitzeln will, ist vor allen Dingen die Arbeit hinter der Arbeit. Mhm. Also du hast mir im Vorgespräch schon gesagt oder in den 5 Minuten, die wir hier waren und Zeit hatten, dass es halt ein ganz krasses People-Game ist. Du arbeitest mit großen Künstlern zusammen, mit Musikern. Wir haben uns auf der Aftershow-Party vom DFB-Pokal tatsächlich auch gesehen.
Ah, warst du auch da,
ja. Ja, und das ist ganz spannend, wie die Reise dorthin kommt. Aber bevor wir natürlich heute dieses schöne Leben und diese Möglichkeiten, die du damit hast, betrachten, möchten wir bei Level Up auch immer einen Blick darauf geben, wie ist es dazu gekommen? Wer warst du als Kind? Wo hat deine Reise begonnen? Was hast du vielleicht schon mitgegeben bekommen? Wurdest du schon mit dem goldenen Löffel im Mund geboren oder hast du ja selbst erarbeitet? Und ich würde dich mal einladen, woher kommst du? Wie hast du deine Kindheit verbracht? Wie war Benny als Junior?
Also ich komme aus der kleinen Stadt an der Elbe, aus Aachen. Das kann man sich ganz gut merken. Bei Aachen macht die Elbe einen Haken. Ist unweit von Dessau. Und kleines Städtchen mit 8000 Einwohnern. Ich habe dort eine sehr behütete Kindheit gehabt, immer noch ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Ich bin da einmal im Monat so. Aber da ist eben als 14-, 15-jähriger Jugendlicher nicht allzu viel los. Ne? Und ich war dann, meine ganzen Kumpels waren dann auf der Sekundarschule oder Mittelschule. Und dann bin ich aufs Gymnasium in der 7. Klasse, war das damals. Und da habe ich schon damals gedacht, so, ne, die anderen Jungs, die waren immer 14 Uhr zu Hause, ne, die haben ihre Lehre dann irgendwann gemacht und ich war dann noch, musste ja jeden Tag mit dem Bus fahren. Und wir hatten ganz am Ende der Stadt gewohnt und ich war dann in Köthen auf der Schule und bin dann früh als Erster in den Bus eingestiegen und nachmittags als Letzter aus. Das heißt, jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden Busfahrt, also eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück. Das war dann schon ein bisschen anstrengend und da dachte ich mir so, boah, vielleicht wäre ich irgendwie doch lieber Fachlagerist oder irgendwas geworden, so, weil das war in dem Moment voll geil, ne? So wie die Jungs, die hatten irgendwie schon Cash, hatten alle ein Moped und so. Und ich war dann da und musste irgendwie Chemie lernen und hatte überhaupt keine Lust drauf. Und da habe ich dann teilweise schon manchmal gezweifelt, so was man da so macht, aber da haben mich meine Eltern tatsächlich durchgeschubst, dass ich dann da doch konzentriert bleibe. Bin da rückblickend auch sehr dankbar für. Ansonsten, was habe ich sonst gemacht? Ne? Wir waren skaten, in Aachen gab es einen Skatepark. Dann sind wir mit einem Schülerferienticket im Sommer nach Bitterfeld, nach Leipzig gefahren und haben da die Skateparks unsicher gemacht. Und irgendwann kam so das Ding, mit 16, 17 wollte ich dann irgendwie auch mal auf Partys gehen, Clubs, Disco, was da so gibt. Aber ich hatte eben auch keinen Führerschein. Also Moped ging aber nicht so weit und so weiter, war ja erst dann mit 17 auch. Und ich wollte dann schon weg und dann hatte ich Leute kennengelernt, die auch aus Aachen waren und die waren Partyfotografen. Das war damals so das Ding, du hattest kein iPhone, konntest keine Selfies im Club machen und es gab eben diese Partyfotografen, da gab es Partybilder 24, da gab es Virtual Nights, da gab es DD Insight in Dresden, Dampfer.net, Urbanite, Project Earth, ich glaube, die älteren Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht. Und es gab eben auch erwischt.org und das war das Portal von meinen Kumpels dann und dann bin ich da erst bei denen mitgefahren, ne, weil die als Kumpel, als Plus Eins, hab so gemerkt, ist ja ganz cool, ne, die machen ihre Fotos da. Und du kommst schnell mit Leuten ins Gespräch und dann hat dann einer mal gesagt, so, nimm doch auch mal eine Kamera in der Hand. Und mein Papa hat früher auch ganz viele Fotos gemacht. Also meine komplette Kindheit ist seit 92 alles dokumentiert auf Foto, auf Video. Ich glaube, da gibt es keinen Geburtstag, keinen Weihnachten, wozu es kein Foto oder Video gibt, was nicht archiviert ist. Das heißt, ich habe es dadurch auch ein bisschen vielleicht in die Wiege gekriegt. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich das auch mal. Hat da sehr schnell Gefallen dran gefunden, denn bei den Fotos ist ja das, oder bei den Partyfotos war das Geile, du konntest ins Backstage, konntest beim DJ Fotos machen, du hattest immer eine Rechtfertigung und du bist nicht irgendein Spinner, der jetzt auf der Bühne rumsteht und da irgendwie seinen Rum-Cola trinkt, sondern du hast dann eine Rechtfertigung und hast auch immer gleich einen Gesprächsaufhänger. Ne? Gehst dann hin, hey, darf ich ein Foto von dir machen? Ist voll cool. Ja? Und so ging das dann alles los.
Wenn man dich heute erlebt, bist du sehr zugänglich, extrovertiert, fällt dir leicht in Dialog zu kommen. Warst du als Kind auch schon so? Warst du auch schon jemand, dem das leicht fiel?
Also, ich glaube, meine Lehrer würden mich beschreiben, also in Beurteilung stand immer sehr aufgeweckt und sehr lebhaft. Ja? Also schon eigentlich so sehr mit unterstrichen dann. Obwohl ich im Sozialverhalten teilweise eine 4 hatte. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Aber ich glaube eben, als Junge ist man irgendwie laut und findet auch Regeln nicht so cool und ich glaube also schon immer viel Energie, immer Action, immer was machen und so. Und meine Eltern hatten, glaube ich, mit meinem Bruder und mir schon eine lebhafte Kindheit und es wurde nicht langweilig, sage ich mal.
Warst also schon immer so ein bisschen der Stimmungsmacher und der dort für Bewegung gesorgt hat?
Also schon so ein bisschen Klassenclown, ein bisschen sehr faul, aber ein bisschen selbstüberschätzt auch damals. Aber auch mal Klassensprecher so. Schon immer Action mit, aber ich glaube, dieser Zugang und dass man dann irgendwann komplett drauf scheißt, was andere denken, ohne dass man jetzt macht, was man will und ohne sich zu reflektieren.
Ohne durchzudrehen. Ja.
Aber genau. Aber gerade wenn du eben aus so einem beschaulichen Städtchen kommst, ist es ja doch eher so, dass im Umfeld dann so, ja, was macht der Nachbar? Was fährt der für ein Auto? Wie hat er sich die Haare gefärbt, ne? So wie beim Die Ärzte-Song Junge, da ist ja auch so, wie du wieder aussiehst. Und ich glaube, da achtet man dann irgendwie schon sehr drauf, dass man sich da irgendwie anpasst. Und wenn jetzt alle in der Schule irgendwie den Rucksack so komplett runterlassen, so, überm Arsch hängt und nicht normal aufgesetzt ist, dann macht man das eben auch, ohne das irgendwie mal so zu hinterfragen. Und ich glaube, das habe ich dann irgendwann erst später so im Studium gelernt, dass man sich da seine selbst schaffen kann und auch die Denkweise, die eben oft nicht, die reicht eben nur bis zum nächsten
Zaun.
Ort, bis zum nächsten Zaun. Und dieses so, you can do anything, dass du wirklich alles schaffen kannst. Ich glaube, das habe ich dann wirklich erst so im Studium gelernt und wo man dann auch so die ersten Opportunities hatte und die auch genutzt hat.
Du hast dann quasi Abi durchgezogen, hast dann eben mal mit der Fotografiererei auf den Partys angefangen. Dann bist du studieren gegangen.
Genau, also Abi, ich würde mal sagen, ich habe es da hingerotzt mit einer 3,1.
Hey, und, ich auch, jawohl. Okay, sehr gut.
Dann stand Studium an. Ich hatte erst überlegt, okay, BWL in Leipzig oder gehe ich nach, nach Halle, da habe ich mich noch für Lehramt so pro forma eingeschrieben. Und dann ging das los, Mathematik und Informatik auf Lehramt an Gymnasien. Hat tatsächlich auch viel Spaß gemacht, aber auch neben dem Studium gab es die ein oder andere Unterhaltung, da gab es viele Partys, da gab es die ein oder andere junge Dame, die man kennengelernt hat und hin und wieder wurde auch ein Bier getrunken oder 10 und so waren dann die ersten Semester da ziemlich actionreich, aber im Studium habe ich eben auch eine Menge gelernt, so okay, wo kriegt man, sag ich mal, schnell und effizient die Dinge her, die du brauchst. Gibt eben immer die Leute, die einen Vortrag 7 Tage vorbereiten und da 7 Nächte lang durchballern. Oder ich habe so gelernt, wie man das irgendwie smart macht. Ne? Klar ist vielleicht die ein oder andere Übungsserie dann mal auch bisschen adaptiert worden von jemand anders. Aber bei so Vorträgen habe ich dann eben auch gemerkt, okay, wie komme ich denn schnell an die Informationen, die jetzt sehr effektiv sind. Ne? Ich habe zum Beispiel heute kurz vor unserer Aufnahme hatten wir noch so ein Webinar für Finway, so eine Finanzsoftware, in der wir zum ganz kleinen Teil beteiligt sind. Und da habe ich so ein Webinar gegeben, so was macht Marketing, wie verbrennt Marketing verbrennt Geld, war das große Buzzword. Und diesen Vortrag, den kannst du jetzt eher sehr intensiv vorbereiten, aber ich habe dann so eine halbe Stunde vorher ein paar Folien zusammengeschoben und frei reden konnte ich dann schon ganz gut oder kann ich jetzt ganz gut über ein Thema. Ne, du kannst dich eben irgendwie 6 Stunden da reindenken oder du machst eben eine halbe Stunde und es wird trotzdem gut. Und das habe ich da auf jeden Fall gelernt. Das war sehr, sehr cool.
Also das Thema Effektivität, Effizienz, aber auch so diese Spontanität und vor allem braucht es ja auch gewisse Eigenschaften, dass man während des Redens auf neue Ideen kommt und den Fluss beizubehalten.
Ja, auf jeden Fall. Genau, genau.
Das Studium war so mehr, damit die Eltern zufrieden sind? Oder hast du, bist du abgeschlossener Pädagoge?
Ich habe auf jeden Fall das erste Staatsexamen in der Tasche. Das war dann tatsächlich auch ein ganz guter Schnitt. Aber es war nicht die Passion, die ich eigentlich gesucht habe. Es war sehr spannend. Ich habe da wirklich Freunde fürs Leben gefunden und mit denen ich jetzt immer noch ganz, ganz viele mache. Aber es war vor allem ein Katalysator, weil du einfach im Studium, glaube ich, die wichtigsten Leute, die dich auf deinem kompletten Lebensweg begleiten, kennenlernst. Es ist das erste Mal im Leben, wo du dir aktiv aussuchen kannst, mit welchen Leuten du unterwegs bist. Ne? Im Dorf oder in der Stadt sind es die Leute, mit denen du sowieso da bist, in der Klasse. Ne? Und im Studium, da kannst du eben auch sagen, okay, keine Ahnung, den mag ich nicht so, dann hänge ich eben nicht mit denen ab. Und das fand ich sehr spannend. Und dass man da eben auch in verschiedene Freundeskreise, sag ich mal, reingucken kann und schaut, wen gibt es da, wer pusht mich irgendwie, wer bringt mich persönlich auch weiter und welche Leute ziehen mich irgendwie auch runter. Und das fand ich da sehr interessant. Und dann haben wir eben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Wir hatten ein eigenes kleines Musiklabel gegründet, Joyfriend hieß das, gibt's immer noch in Halle, haben dann eigene Partys gemacht, Techno-Partys im Charles Bronson oder Marvin ist hinter der Kamera, daher kennen wir uns auch so flüchtig. Oder eine Trap-Party, also wirklich so die ersten unternehmerischen Steps waren das dann auch.
Aber war das geplant? Hast du dir da ein Konzept gemacht oder bist du einfach so reingestolpert, so eins nach dem anderen und irgendwie?
Nee, es war eben so, hey, es gibt irgendwie Trap-Music, das war so das Ding, was da gerade so neu war, so Elektro mit Snare-Beats ganz viel und Hip-Hop-Einflüssen. Und das fand ich irgendwie cool und ich habe gesehen, okay, in Amsterdam und Berlin gibt es dazu Partys, in Halle irgendwie nicht. Könnte man ja einfach selbst machen. Und dann haben wir es einfach gemacht. So ein bisschen Kalkulation rein, Pi mal Daumen. Wir wollten da jetzt auch nicht reich mit werden, aber das habe ich teilweise allein gemacht, teilweise mit einem Kollegen. Und wenn wir da am Abend dann irgendwie jeder 300 Euro verdient haben, das war eben mega geil. Ne? Da hast du dein Monatssold, sag ich mal, als Student verdoppelt. Und das waren so die ersten Steps. Und viele Dinge, die ich dort gelernt habe, helfen mir eben jetzt auch noch. Ne? Wenn man eben 10-mal einen Flyer selbst gebaut hat, weißt du eben auch, wie du jetzt erstens schnell jetzt einen baust, zweitens, wo du gucken musst, wo du eine gute Vorlage kriegst und drittens vielleicht auch, wenn du einen reviewst von jemandem aus dem Team oder einem Mitarbeiter, wo die potenziellen Fehler sind. Ne? Sind die Druckdaten richtig? Ist der Beschnitt da? Ist das CYMK? Und diesen ganzen, oh, kleinen Scheiß, jetzt ist das Mikro einmal fast abgestürzt. Das sind so Dinge, die du dort da einfach sehr, sehr viel lernst.
Da kann dir heute ja keiner mehr die Butter vom Brot nehmen in dem Bereich, weil du es halt auch selber gemacht hast. Und wie bist du dann quasi, ist der Weg da weitergegangen? Also ein Musiklabel gegründet, auch so wahrscheinlich aus der Initiative raus, dann die Partys da gemacht und wie groß ist es dann geworden und in welche Richtung hat sich das dann dort entwickelt? Studium dann schon beiseite geschoben oder war noch das Ziel, beides zu machen?
Nee, das Studium war dann, das ging dann so, ich habe 9 Semester so Regelstudienzeit, ich habe es dann so in 10 gemacht. Das Musiklabel war dann eher so ein Passion-Projekt und dann habe ich auch irgendwann gesagt, boah, ich muss ein bisschen den Fokus setzen. Das habe ich auch gelernt. Du kannst nicht zu allem Ja sagen, du kannst nicht alles machen, du kannst nicht Musiklabel machen, Fotograf sein, Videos machen, auch auf jeder Party tanzen, Festivals und das geht irgendwie nicht so ganz. Und Studium rocken, ja. Es gibt da so dieses Dreieck der Unmöglichkeit, Sozialleben, dein Job und Hobbys. Und ach nee, Schlaf ist das Schlaf ist das dritte und das kriegst du alles nicht so ganz unter und dann habe ich gesagt so, ey, ich will mich da fokussieren und das Fotoding hat dann auch echt mehr Spaß gemacht und dann war ich mit dem Studium fertig und habe gesagt, ich versuche das mal ein Jahr als Freelancer, habe zwischendurch noch ein Praktikum gemacht. Denn ein Freund von mir, der hat früher auch einen Techno-Club gehabt in Leipzig, Frank Sitter heißt der, und der ist über Umwege Spitzenkandidat bei der FDP in Sachsen-Anhalt geworden. Das war 2016 und das war eigentlich so ein bisschen komische Situation, denn die FDP lag ja damals komplett am Boden. Ne? So, die war außerparlamentarische Opposition, hatte null Kohle, null nichts und so weiter und dann haben die sich komplett neu aufgestellt. Also das heißt, diese ganzen alten raus und er als Junge, der war damals 35, ist da als Spitzenkandidat geworden. Wir kannten uns früher von einem Festival und dann hat er gesagt, ey Benni, hättest du Bock, uns da ein bisschen zu unterstützen im Wahlkampf? Und ich fand das so Kampagnen immer schon spannend und vor allem, weil wir dann wirklich, man war der Einzige, der das Social Media gemacht hat und dementsprechend konnte man auch sehr, sehr viel selbst entscheiden gleich. Und dann haben wir das gemacht, da das Social Media, die Postings immer gemacht, Facebook war da so neu, Landingpages und diesen ganzen Stuff. Und ich bin mit ihm so als Assistent, Videographer würde man heute sagen, durch Sachsen-Anhalt gefahren. Und dann waren wir in wirklich bei ganz vielen verschiedenen Firmen. Wir waren in einer Flaschenfabrik, haben uns angeguckt, wie Flaschen gegossen werden, ne, so gepresst und gegossen werden. Wir waren beim Bundesverband der Kleingärtner.
Oh ja.
Wir waren bei der Eliteschule in bei Naumburg da. Wir waren bei ganz vielen Terminen war ich mit und habe da auch eine ganze Menge so mitgekriegt. Okay, wie gibt der sich? Ich meine, als Politiker kannst du eben sagen, okay, da sagen die Kleingärtner bla bla bla, ihr wollt diese, haben diese Forderungen, dann kann er sagen, ja, ich mache das alles, wir machen das alles so. Und ich fand das, da habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass jemand so Kontra gibt. Dass
diplomatisch
er sehr
dann, ja.
Also sehr konstruktiv, aber eben trotzdem zu seinen Werten steht, ohne dem Gegenüber nach der Nase zu reden.
Zu treten und das, die Zwischenweg zu finden.
Genau, aber eben auch nicht sagen so, ey, wir machen das alles so, sondern schon sehr auf dem Statement auch beharren. Und das fand ich, habe ich viel gelernt. Und wir sind dann um ein Haar nicht eingezogen mit 4,99%. Damals haben 400 Stimmen quasi von den 2 Millionen Wahlberechtigten, haben 400 Stimmen gefehlt, dass die FDP da wieder eingezogen wäre.
Hätte da mal noch einen Kleingarten besucht.
Wahrscheinlich. Und dann hat es leider nicht geklappt, aber das war trotzdem eine coole Zeit. Man hat irgendwie viel gelernt und viel mitgenommen. Und dann ging dieses Freelancer-Ding los, ne?
Hast du da auch das erste Mal so ein bisschen den strategischen Ansatz dann gelernt? Also vorher vielleicht nur den Content, also Content heutzutage produziert, Fotos, Videos und dann aber vielleicht auch so kampagnenmäßig zu denken?
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an ein sehr entscheidendes Thema. Das war im Dorint Hotel in Halle, kam die große Berliner Werbeagentur Heimat. Die machen sonst so Hornbach-Kampagnen und Gorillas haben die jetzt große Out-of-Home-Kampagnen gemacht und so weiter. Und die haben so einen Schulterblick gemacht, so nannte sich das. Ne? Da stellen die der Partei zum ersten Mal das das Konzept vor für den Wahlkampf, ne? So die Thesen, also das Wahlprogramm, das kommt von der Partei, aber wie man das dann jetzt irgendwie verkauft und diese Slogans, die Wahlslogans und so, das kommt dann immer von der Werbeagentur. Und die hatten so eine geile Präsentation und ich kannte Präsentationen immer eher so aus der Uni-Sicht, wo du sagst, okay, du musst möglichst viel Wissen da drauf machen, du darfst
viel
jetzt
Text
nicht,
und Quellen nicht
ja,
vergessen.
Genau. Und die haben eben zum ersten Mal so Sachen gemacht, wie da war dann, keine Ahnung, da haben die gesagt, okay, da war eine erste Folie, ein Hammer, ein Vorschlaghammer drauf. Und nächste Folie war eine Feile. Und dann haben sie gesagt, okay, wir können jetzt rangehen mit dem Vorschlaghammer oder wir können rangehen mit einer Feile. Und mit der Feile kannst du eben filigran irgendwie Sachen machen. Ne? Und so haben die das dann so sehr dramaturgisch auch aufgesetzt und eigentlich wie einen Pitch für diese Kampagne. Und das fand ich sehr, sehr smart gemacht, viel mit Bildern gearbeitet und dass du eben auch Bilder im Kopf machst. Denn ich meine, wenn du jetzt Marketing-Typ bist oder Werber, dann hast du sehr viel Assoziationen und so weiter. Aber viele Leute, die jetzt aus der Industrie kommen oder was ganz anderes machen, die können sich dann nicht unbedingt direkt vorstellen, wie sieht das denn aus, ne? Wenn du sagst, Startup-Garage und Aufschwung und ländlicher Raum und Digitalisierung und Highspeed-Internet und dieser ganze Stuff.
Das so. Muss transportiert werden zu den Leuten.
Genau, und das fand ich sehr spannend und zeigt das teilweise auch immer noch unseren Leuten jetzt die alten Präsis, die ich von da noch so mitgenommen habe.
Guck mal, wie es mal war, ja.
Genau.
Okay, und dann hast du quasi aus diesem Bereich, das war dann irgendwann, das Amt war irgendwann, sei jetzt mal durch, und dann hast du dich selbstständig gemacht als Fotograf, Videograf, oder?
Genau, eigentlich am Anfang fast nur als Fotograf. Das war dann, bin ich nach Leipzig gezogen. Und
warum so, nach so Leipzig?
Ich wollte noch mal woanders hin. Also Halle Leipzig ist jetzt, weiß ich, 60 Kilometer auseinander. Leipzig war schon ein bisschen größer, aber ich wollte auch nicht ganz woanders hin, weil ich ja schon ein paar Kontakte hatte und auch die ersten Jobs dann schon. Und dann, war ich als Freelancer am Anfang unterwegs, habe da so die ersten Fotojobs gemacht. Das war wirklich einmal alles, ne? Ich habe Hochzeiten gemacht, ich habe Fotos gemacht von DJs, habe ein paar Künstler begleitet, damals schon, ne? Da gab es so Ostblock-Schlampen, SK83, so national bekannte Künstler dann auch, die ich bei Festivals kennengelernt habe, bei Festivals fotografiert, Politikveranstaltungen fotografiert, also wirklich alles, was es so gibt, Porträtfotos. Ich habe auch ein Babyshooting einmal gemacht, also einmal, um alles zu testen, was es gibt so. Und dann eben relativ schnell gemerkt, okay, das und das macht mir Spaß, ich bin jetzt nicht der Kinder- und Babyfotograf. Wenn du einen Künstler begleitet, da kannst du jetzt auch nicht das große Geld verdienen, aber du hast eben Erinnerungen, Momente, die du einfach fürs Leben hast. So.
Ja,
und das Geld verdienst du dann in der Industrie.
Ja. Also ich glaube, das sind ja wahrscheinlich dann noch Eintrittskarten. Du hast halt ein geiles Promomaterial von sowas, was halt emotional auch bewegt. Also das ist, glaube ich, das Coolste an der Branche, dass deine Arbeit gleichzeitig dein bestes Werbematerial ist. Oder?
Das auf jeden Fall. Genau. Und ich würde aber trotzdem noch diese ganzen Momente herausstellen. Ich war dann mit einem DJ, Martin Hörger heißt der, ist so ein Tech-House-DJ aus Stuttgart. Der ist in Deutschland gar nicht so sehr bekannt, aber in Australien und im Ausland ist der super, voll der Superstar, ne? Und dann waren wir hat er mich gefragt, ob ich so nach Australien mitkommen würde, Australien-Tour. Ist er safe, let's go. Ja? Und dann waren wir da 3 Wochen in Australien für ein Appel und ein Ei. Ne? Der hat den Flug bezahlt und der Deal war, okay, du machst dann da die Fotos, er covert alle Kosten. Aber das ist eben so, ich war nie wieder in Australien, ich habe nie wieder so geile Zeit gehabt. Du bist vor Ort immer sofort mit dem Local am Start, weil der Typ, der dem Club gehört oder der Promoter, der zeigt dir eben auch, der bringt dich ins geilste Restaurant, du bist da am Start, gehst in eine coole Bucht, gehst da irgendwie baden und so weiter. Also wir hatten da wirklich so viel geile Zeiten und das will ich auf jeden Fall nicht missen und ich glaube, das ist ein Ding, was jeder oder jede, die hier zuhört, auch mitnehmen kann. Es gibt Zeiten, da muss man mal durchhacken und dann ist es auch wichtig, dass man da mal ein bisschen Patte verdient, ein bisschen Geld verdient. Aber ich glaube, es gibt auch Zeiten, wo man dann bewusst entscheidet, hey, das mache ich jetzt für mich, ich habe da Bock drauf. Und am Ende, klar, wenn das irgendjemand bezahlt, ist es natürlich noch cool, aber das sind eben auch Erinnerungen fürs Leben. Und wer kann irgendwie schon sagen, dass man dann in Perth mal auf einer Yacht irgendwie zu einer Insel fährt? So, keine Ahnung, es sind eben komplett irre Storys entstanden.
Es klingt natürlich jetzt sehr, sehr heroisch. Hast du das damals auch schon so gefühlt? Also gerade viele junge Selbstständige, die gerade ihr Business starten und dann ihren sicheren Hafen abbrennen, sind natürlich trotzdem auch von Angst geleitet, von Existenzsorgen und so weiter. Wie bist du dem Thema begegnet? Warst du einfach naiv und hast gesagt, scheiß drauf? Oder
ich glaube, das Gute war, ich hatte immer einen relativ geringen Lebensstandard. Also ich habe in Halle, Neustadt, das ist so das Neubauviertel dort, gewohnt am Rennbahnkreuz. WG-Zimmer 130 Euro. So, und dann bin ich umgezogen in die Wohnung nach Leipzig, die so ein Plagwitz, das oder Lindenau, das ist, das war damals noch relativ, ja, sag ich mal, sanierungsbedürftig. Und ich wohne immer noch in der gleichen Bude, ne? Das ist immer noch 500 Euro Miete und habe mich seitdem, seit 7 Jahren wohne ich da drin mit meiner Freundin jetzt.
Frau
jetzt, ja.
Benni hat geheiratet vor 2 Wochen.
Genau. Erst mit meiner Freundin, dann mit meiner Frau.
Kurve gekriegt, ja, falls sie das hört.
Und dann hast du als Student ja einen relativ geringen Lebensstandard. Ich hatte da irgendwie 300, 400 Euro im Monat. Auto hatte ich da, das war cool. Aber sonst jetzt nicht die fetten Handyverträge oder wenn du dich irgendwann mal dran gewöhnst, dass du Netflix, Sky hast und was weiß ich, was es noch so für Abos gibt, John Reed, da geht eine ganze Menge Geld schon weg. Das hatte ich irgendwie alles nicht und deswegen waren diese Lebenserhaltungskosten auch relativ lean. Und daher hatte ich eigentlich auch nie so diese Existenzängste. Ich hatte irgendwie immer 2.000, 3.000 Euro auf dem Konto als Backup, weil ich mir dachte, ey, da kann ich ruhig schlafen, da kann auch mal ein schlechter Monat kommen oder 2 schlechte Monate und es geht trotzdem alles. Und das war, glaube ich, immer ganz, ganz gut. Ja.
Wie bist du dann an Aufträge gekommen in dieser Phase? Also von welchem Jahr reden wir jetzt ungefähr?
Es war auch so dann Sommer 2016, Anfang 2017. Das waren Jobs, die waren gar nicht so krass bezahlt. Es waren irgendwie 200, 300 Euro für einen Fotojob. Und dann einerseits so Word of Mouth. Also ich habe immer schon viel mit Leuten gesprochen, dann auch Follow-ups gemacht. Ich glaube, das lag bei mir auch immer in der Natur, dass man mit den Leuten spricht und sagt so, ey, wenn ein Projekt geil war, so ey, lass uns doch das nächste machen. Was liegt denn als nächstes an? Ja, oder immer gleich mehrere Termine ausgemacht. Also auch
so der Sales-Typ ist schon lange immer in dir so.
So der Connector auf jeden Fall. Vielleicht nicht der Sales-Typ, der das Closing rauslockt, aber eher der...
So Ideengeber, wo genau, dann das wächst und gedeiht. Ja.
Und ich glaube, wenn du als Freelancer dein Hauptjob, wenn du das einfach gut machst, wenn du sagst, du bist pünktlich, du hältst dich an die Absprachen, die du machst, ne? Dass du sagst, ey, ihr kriegt die Fotos bis morgen dann und dann. Dann
sind sie da.
Und du machst das wirklich technisch einfach auch sauber. Ja,
einen guten Job, also, einfach.
Genau, einfach einen guten Job, hältst dich an alle Absprachen. Das ist schon die halbe Miete. Das
ja, da fällt schon mal die Hälfte weg von der Konkurrenz.
Das ist eben das, was viele nicht so gut können und was viele Kreative eben, wo die auch einfach Schwierigkeiten haben. Ich meine, das liegt ganz im Persönlichkeitstypen.
Du kannst nicht auf der einen Seite saukreativ sein. Und
genau, und ich habe durch das Mathestudium, glaube ich, ganz gut dieses Analytische und Organisierte und nacheinander und, Dinge abarbeiten. Aber andererseits kann ich auch gut Dinge zusammensetzen, die nicht zusammengehören, sodass es dann als kreativ gewertet werden kann.
Das heißt, ist das Kunst oder kann das wechseln?
Ja, genau.
Spannend. Das ist ja dann gewachsen. Hast du dich dort auch schon mal mit dem Thema Brand auseinandergesetzt? Also wenn man dich jetzt wahrnimmt, merkt man natürlich, wie krass du auf die Brand pushst, was du auch selber an Inhalt rausgibst und permanent dran bist, dort noch einen draufzusetzen, um die Marke, dich, um die Firma zu positionieren. Hast du das damals schon gemacht?
Naja, ich glaube, als das dann auf jeden Fall das BDX kam, da war ja ursprünglich die Idee, dass man ich kannte das DJ-Booking-Game so, das heißt, das funktioniert ja so, als DJ-Booking-Agentur oder Künstleragentur hast du in der Regel so 5 bis 15 DJs, die du verwaltest oder Künstler und dann bist du der Agent für die und wenn jemand anfragt, vermittelst du die und du kriegst 20% oder 30% Provision von dem Inhalt, von dem Job. Und das dachte ich so, ist ja voll geil, kann ich einfach, weil ich ganz viele Anfragen dann auch schon bekommen hatte und das nicht selbst covern konnte, habe ich gesagt, ey wäre ja voll cool, wenn man jetzt das einfach anderen Fotografen weitergibt und ich nehme dann 20% Provision. War dann irgendwie 60 Euro oder so, jetzt auch nicht die Welt, aber das Problem ist eben, du kannst dann auch nicht so viel Zeit reinstecken. Und dann habe ich gemerkt, es ticken nicht alle so wie ich und vielleicht kommt der eine eben nicht so pünktlich oder eben auch nicht, ich war dann immer eine halbe Stunde vorher beim Set, habe die eigentlich alle Fotos habe ich immer am gleichen Abend fertig gemacht, weil ich mir dachte, okay, ich wollte es fertig haben, wenn ich nächsten Tag habe ich gar keinen Bock mich nochmal hinzusetzen und wenn ich dann auf der Heimfahrt war im Zug, keine Ahnung, hatte ein paar Jobs in Hamburg, habe ich auf der Heimfahrt die Sachen fertig gemacht, fertig, so getting things done, ne? Ist immer noch so ein Credo, wonach wir hier bei BDX eben auch leben und das war, dann habe ich aber gemerkt, das haben nicht alle so und das kannst du nicht mit Freelancern machen und da kam dann zum ersten Mal der Gedanke, hey, vielleicht muss ich einfach ein eigenes Team aufbauen und eigene Leute dann so schulen und enablen.
Und dann hast du BDX gegründet? Also am Anfang ja noch als Einzelunternehmen, Kaufmann?
Genau, das war immer noch ein Einzelunternehmen bis 2018. Also es lief einfach unter dem gleichen Gewerbe weiter und ich habe dann vor 2018 ja den ersten Mitarbeiter eingestellt, habt ihr vorhin ja auch kennengelernt, Simon Steinbrecher, unser Operations-Chef jetzt auch und Teamlead. Und den habe ich damals dann, das ist eigentlich auch ganz witzig, wir hatten ihn bei Facebook geschrieben und ich habe geschrieben, hey Simon, hab deine Fotos gesehen, er war auch Partyfotograf und lass uns doch mal connecten. Und dann hat er mir geschrieben, hey Benny, ja, cool, was ist dieses Connecten? Und dann habe ich gesagt, na, wir treffen uns mal und quatschen einfach mal ein bisschen. Und dann waren wir beim Hans im Glück hier am Augustusplatz in Leipzig essen und hatte zu der Zeit eine Ausbildung gemacht bei Burgerware, das ist die Grafikagentur von Burger King. Und da lernst du auf jeden Fall, wie man arbeitet, aber du machst eben relativ viel Grafik, jeden Tag Burger zusammensetzen, die auf den Prospekten sind, die Rabattaktionen und so weiter. Und das ist natürlich für einen 18-Jährigen jetzt vielleicht nicht immer die Challenge. Und da habe ich gesagt, Simon, pass auf, ich würde dich gerne zu mir ins Team holen als ersten Mitarbeiter. Das kann schief gehen. Es kann sein, dass wir in einem halben Jahr sagen, das funktioniert nicht und du bist raus oder wir können das nicht bezahlen. Aber und es wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Und wenn das was wird, dann bist du auf jeden Fall immer mit am Start und das kann auch richtig groß werden. Und dann hatte er ein, zwei Gespräche mit seinen Eltern und hat dann entschieden, ja, er macht das.
Und dann ging's los. Klingt ja relativ lapidar, weil wenn man jetzt überlegt, in 19 hast du ja dann schon fast 500.000 Euro Umsatz gemacht.
Ja.
Also wie kommst du jetzt quasi, und auch bei einer wirklich guten Marge, also die Zahlen sind echt beeindruckend, wie kommen jetzt von dem Jahr, habe ich den ersten eingestellt und mal gucken, so, ob das klappt, zu nächstes Jahr, bam, fast 500.000 rausgehauen?
Naja, ich hatte als Freelancer kannst du ja, ich finde, man kann in der Agentur oft rechnen, so pro Person, wenn du dich da gut reinhängst, kannst du 100.000 Euro Umsatz machen als Freelancer. Ich hatte dann ein, zwei so Sales-Seminare besucht, oder das war bei Calvin Hollywood, ist ja so, Photoshop-Legende, YouTuber der ersten Stunde. Und der hat so einen Workshop gegeben, das hat damals 200 Euro gekostet, habe ich mega lange überlegt, so 200 Euro für einen Workshop und der Typ, ja, das ist doch alles bei YouTube, bin ich hingegangen und der hat mir zum ersten Mal gezeigt, wie sieht denn so ein Angebot aus? Und er hat gesagt, ey Benni, wenn du da nicht 1000 Euro Tagessatz draufschreiben wirst, wirst du den auch nie bekommen. Egal, ob du dich dabei gut fühlst oder schlecht fühlst, du musst das einfach mal machen. Und das bist du auch wert mit den Sachen, die du kannst. Ich meine, wenn du jetzt nicht fotografieren kannst, kannst du auch keine 1000 Euro nehmen oder filmen kannst. Das kam dann ja auch nach und nach mit dazu. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann mache ich das mal. Dann haben wir da angefangen und dann war Simon mit am Start. Wir haben auch beide wirklich geisteskrank gearbeitet. Also wirklich, das war so, wir hatten ja Unterwoche, die so kleinere Imagefilme dann schon. Wir hatten Drehs, diese Politik-Drehs. Ne? Das war eben so Politikveranstaltung, da ein Foto von machen, ein kleines Aftermovie oder Recap-Video und ein paar Statements aufnehmen von irgendwelchen Politikern. So.
Was für ein Volumen bringt so ein Auftrag in der Phase?
Das war damals so 2000 Euro vielleicht. Mhm. Ne, das waren ein Tag Dreh, ein Tag Schnitt. Da waren die Tagessätze auch noch ein bisschen niedriger, da hat man dann irgendwie so 500, 600 Euro. Das hat man dann schon angepasst. Und dann wir waren unter der Woche, hatten wir diese Foto-Video-Business-Sachen und am Wochenende waren dann die Festivals. Und wir haben dann Sommer von Juni bis Ende September komplett durchgehackt. Ne? Also da war dann Freitagnachmittag, okay, Office Schluss, jetzt geht's zum Festival, da zwei Tage, Sonntagnachmittag zurück und Montag früh wieder ins Office. Und da, mit einer geisteskranken Motivation. Ne? Also immer wieder was Neues und was gelernt und Hammer und hat mega viel Spaß gemacht. Und wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt das natürlich alles ein bisschen umgestellt und die Leute kriegen geregelte Arbeitszeiten. Ja. Klar gibt es auch mal Wochen, wo es mal 10 Tage am Stück richtig Action ist. Aber danach gibt es eben auch wieder Ausgleich. Und das Ziel ist schon, dass der Großteil der Leute hier eben nach 8 Stunden einfach gehen kann. Und dass man einfach auch ein gesundes Sozialleben hat. Weil ich glaube, nur so ist es dann später in einer größeren Company auch möglich, dass du die Leute lange hältst. Ne? Es kann sonst sein, dass jemand mal ein Jahr da ist und sagt, hey, alles cool, aber danach, ciao.
Klar, also am Ende entwickeln sich die Leute ja auch trotzdem weiter und fangen vielleicht mal mit was an, von dem sie denken, dass es geil ist und stellen dann fest, scheiße, das ist gar nicht meins und ziehen dann weiter. Ich würde gerne eine Frage stellen. Die Festivals waren dann aber Bookings. Also ihr wart nicht feiern, sondern das waren dann halt, ihr wart dort beauftragt,
ja, genau,
wahrscheinlich aus deinen Musik-Connections von früher.
Genau.
Ihr habt dann die DJs, die Musiker begleitet.
Genau, das war sowohl für die DJs vor Ort, das war dann teilweise auch für den Veranstalter. Dann haben wir so die ersten Brand-Connections gemacht, ne? Sei es ein Red Bull, die jetzt auch immer noch ein super Partner sind, Jägermeister. Und wenn man das dann eben auch verbindet, ne, dass du sagst, okay, du machst einerseits ein Daily Recap für den oder ein Video für den Veranstalter oder Fotos für den Veranstalter für Social, fotografierst dann noch 3 bis 4 Uhr den DJ, den du sowieso begleitest, kriegst da nochmal 150 Euro und dann machst du noch die Sachen für Red Bull und gibst da nochmal 400 Euro.
Das überschneidet sich.
Da kam dann ganz gut was zusammen und du bist ja sowieso vor Ort.
Ja.
Das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, wenn du eben auch nur diese 150 Euro nimmst. Wenn dann irgendwann sagst, ey, ich will 500 Euro oder 1000 Euro oder so, dann kannst du auch nicht sagen, ja, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier und dann bin ich weg.
Ja.
So. Und das heißt, das geht bis zu einem gewissen Level, ist auch oft ein Tanz auf der Rasierklinge. Du musst dann alle Deadlines einhalten, musst dann am Start sein. Im Zweifel, wir hatten dann 1-2 Mal einen Freelancer dazu gebucht. Und gerade bei so einem Festival wie Sonne, Mond, Sterne, da haben dann der ein oder andere DJ eben auch Playtimes irgendwie 5 bis 7 Uhr morgens. Klar. So.
Muss auch noch da sein.
Ja, dann war es einmal so, hat der Freelancer irgendwie um 3 gesagt, so, boah, ey, mir ist schlecht oder ich bin müde, keine Ahnung, ich schaff das nicht mehr. So, wir lass dem absagen. Und dann bist du eben derjenige, der selbst dahin geht.
Du sagst das Ding nicht ab.
Nee, auf keinen Fall. Also das war mir immer heilig, dass die Sachen, die man verspricht, dass man die eben auch alle halten kann. Und ja, nach dem Credo leben wir immer noch. Ich glaube, gerade im letzten Jahr hat es durch das enorme Wachstum dann von 5 auf 15 Leute nicht immer geklappt. Aber jetzt sind wir da wieder voll. Ein bisschen was zu schneiden für dich. Entschuldigung, ist eine kleine Resterkältung hier. Jetzt sind wir da wieder voll dran. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich eben 100% auf das verlassen kann, was man eben auch kommuniziert mit den Leuten.
Jetzt, wenn man hier in euer Büro kommt, sieht man ganz viele coole Brands, wo man sagt, okay, da habt ihr wahrscheinlich gerade Kampagnen laufen. Ich will jetzt nichts vorgreifen, weil ich gar nicht weiß, was davon schon öffentlich ist.
Eigentlich ist kaum was. Eigentlich kann man über alles reden. Ich bin da immer ziemlich offen so. Wenn ich meine, man kann ja trotzdem drüber reden, dann vielleicht nicht, welche Farbe dieses neue Trikot von irgendeinem ansässigen Fußballverein hat. Aber
du meinst das, was draußen?
das ist purpur, ja genau, das ist purpurgrüne.
Ja, genau.
Aber so grundsätzlich kann man schon über alles reden.
Okay. Das ist natürlich, glaube ich, das, was von außen dann natürlich auch wahrgenommen wird. Wow, cool. Also auch die Awards, die hier hängen, ne? Mit SDP zum Beispiel. Das sind natürlich auch berühmte Persönlichkeiten, die du dort hast. Oder Shooting mit Lena Gerke etc. Mhm. Wie wichtig sind solche Sachen, solche Aushängeschilder für dich?
Für mich persönlich?
Ja.
Ich glaube, das sind die Dinge, die einen immer so angetrieben haben. Das war eben so, ey, wir wollen unbedingt mal eine Kampagne für den und den machen. Wir wollen unbedingt mal was für Louis Vuitton machen. Wir wollen unbedingt mal was mit dem und dem Künstler machen. Und dann pusht man eben dahin und du hast eben ein gutes Ziel vor Augen. Jetzt, wenn man das alles ein paar Mal gemacht hat, ist natürlich immer noch nice. Ne? Wir durften jetzt für Pamela Reif zum Beispiel was umsetzen und Rita Ora und David Guetta beim Superblumen-Festival in München. Das war mega cool, aber es ist, glaube ich, für mich schon ein kleines bisschen, hat ein ganz kleines bisschen den Zauber auch verloren,
ja,
den es mal vor 1-2 Jahren hatte, wo man das alles zum ersten Mal gesehen hat. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn unsere Creator, unsere Videografen das jetzt zum ersten Mal erleben und so hyped davon sind. Ja. Und das ist eben genial, wenn man das immer wieder,
das diese Passion, in den Augen
genau,
sieht,
genau. Aber. Und mich heben jetzt vielleicht ein bisschen andere Sachen an mittlerweile. Ich bin dann bei einem Scott Galloway, so ein Marketing-Professor oder einem Elon Musk vielleicht eher gehypt, weil das einfach krasse Unternehmer sind.
Schillende Celebs.
Genau, also ja, freue ich mich immer. Ne? Ist immer geil, sind oft sehr, sehr spannende Leute. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach crave und sage, boah, ich muss unbedingt was jetzt mit dem und dem machen.
Ja, du bist wahrscheinlich da drüber. So. Das hat so seinen Zauber gehabt, hat den Anreiz gehabt, die Motivation und jetzt hast du es erlebt und sagst, okay, nice. Und
been there, done that.
Genau. Ja, gehabt zu haben, befreit von haben zu müssen.
Die yeah, da lange. Genau.
Ja. Okay, richtig cool. Und darauf aufbauend kommen dann aber die Industrieprojekte etc., hier DHL und so weiter, die dann halt was mit dir machen und dann wahrscheinlich auch dementsprechend bereit sind, für deine Positionierung, für deinen kreativen Kopf dementsprechend auch das zu bezahlen, was die Firma dann voranbringt.
Ich würde gar nicht sagen, dass das nur jetzt ist. Also es ist nicht so, dass du jetzt Lena Gerke fotografierst und danach kommen alle Jobs. So. Es ist eher, dass es ein Katalysator schon mit sein kann, aber du kannst ist es eher ein guter Part, der dich auch mit ausmacht. Du musst eben sowohl dieses Technische können, du musst das Arbeiten auch mit einem großen Konzern können. Mit so einem BMW und DHL ist auch gar nicht so einfach zusammenzuarbeiten, weil die haben eben auch ihre Themen, da musst du sehr viel in die Kommunikation reingehen, du musst sehr viel Politik managen, da sind oft auch andere Kreativagenturen drin, mit denen man sich auch absprechen muss. Das ist eben nicht, du fährst da hin und drehst jetzt das Video, sondern du musst eben auch für deine Positionierung und für das Video, was du am Ende rausbringen willst, musst du auch kämpfen und da Gas geben. Und das ist eben ein wichtiger Teil. Und dann ist es natürlich nett, wenn du dann eine Lena eben auch persönlich kennst und weißt, okay, der Dreh wird schon easy, man kennt sich, man weiß, was man da machen will. Oder, keine Ahnung, einen Kai Pflaume oder so. Das ist natürlich ein cooler Seiteneffekt, mit der Brand natürlich auch ein gutes Gefühl gibt. Okay, die können auch mit berühmten Persönlichkeiten umgehen. Denn wenn ein David Guetta oder eine Pamela Reif sagt, hey, wir haben 2 Minuten Zeit zu drehen mit der Person und sie sagen, ja, Licht ist nicht ganz optimal, können wir das woanders machen? Dann musst du eben schnell eine Alternative finden. Ja? Oder eben die Leute so überzeugen, dass dieser Ort genau der richtige ist, warum du das jetzt dort machen musst.
Bist du das? Also bist du, ist dieser, dort ist ja eine Schnittstelle, dort ist ein Bottleneck letztendlich. Mhm. Ne? Also dass, wenn du mir das so erzählst, letztendlich hängt es von dir ab wahrscheinlich.
Das war so vor 2-3 Jahren, aber wir haben jetzt den Sprung geschafft und da bin ich super, super stolz. Also ich war zum Beispiel bei dem Superblumenfestival gar nicht dabei.
Okay.
So, das waren Noah bei uns aus dem Team und Cesco und die haben es gemacht. So, und das sind genau die Leute, die wir eben enablen, ne? Die sind da seit 1-2 Jahren dann bei uns im Team. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Werte vorlebt, aber dass man die Leute dann eben selbst enablet und jeder auch in seinem Spirit das macht. Ich mache das vielleicht eher mit einem dummen Witz und Noah macht es eben vielleicht eher mit der Kreativität oder sagt eben,
das muss, hey, halt pass auf, zum
genau.
Authentisch, ja.
Ja? Aber da bin ich schon sehr, sehr happy, dass es ziemlich egal ist, ob da ich komme oder jemand anders. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Aber die Jungs haben wahrscheinlich aktuell viel mehr verschiedene Medien gesehen und können viel mehr einschätzen, okay, wie kann ich jetzt eine coole Transition reinmachen oder welches Video trendet gerade, welches Sound trendet gerade irgendwie eher auf TikTok.
Also das ist natürlich ein krasser Move, krasser unternehmerischer Move, weil so wie du sprichst, ne, man merkt die Energie, man merkt die Passion. Und das ist natürlich für jemand anders zu übertragen, der irgendwo mitarbeitet. Ne, das ist dein Ding, du bist Gesellschafter, das ist deine Firma, du hast in deiner Holding drin. Ist natürlich trotzdem noch was anderes. Und wenn du es schaffst, diesen Spirit weiterzugeben, was denkst du, ist dort entscheidend?
Ich glaube, klare Zielsetzung, die richtigen Leute finden, den Leuten auch den Freiraum geben, den sie benötigen, was nicht immer ganz einfach ist. Und die Leute eben mit dem Wissen enablen und den gewissen Freiraum lassen. Ja? Also ich meine, ich könnte jetzt ja sagen, okay, jedes Video muss so und so aussehen oder das und das muss so und so aussehen, weil ich das so gut finde. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Effekt, der im Video genutzt wird, den ich selbst nicht so geil finde, aber dass man da die Verantwortung mit abgibt und denen sagt, ey, du musst damit happy sein. Findest du, dass das für BDX passt? Passt das zu uns? Passt das zu dem Creator? Passt das zur Brand? Wenn das passt, alles cool, go for it.
Also hast du quasi so, oder habt ihr dann wahrscheinlich gemeinsam so die Werte, wofür die Company steht und was letztendlich der Content ist, den ihr immer rausbolzen wollt? Also ihr seid ja schon laut besonders, ihr wollt wahrscheinlich langweilige Projekte, macht ihr wahrscheinlich dann gar nicht. Also langweilig ist Definition, oder weißt du, was ich meine?
Zumindest stehen die nicht im Portfolio.
Ja.
Also da sind immer wieder Projekte dabei, die auch mal Spaß machen, die man jetzt, aber ich meine, nach außen verkörpert man natürlich das eine, was man irgendwie macht, wofür man gerne gebucht werden will. Aber wir machen auch ganz viele normale Imagefilme. Wir haben letztens was für einen Immobilienentwickler gemacht, wo du auch eher sagst, so, oh, er dröge. Aber da, wenn du eben mit einer FPV-Drohne durch die Immobilie durchfliegst, ist eben auch geil.
Yeah.
Ja, also du kannst eben trotzdem diesen BDX-Way of Life reinmachen. Und ich glaube, bei Kunden sind es eigentlich 4 Sachen immer wichtig. Erstens, also, nee, wir sagen immer, wir arbeiten mit Leuten, die wir mögen, an Projekten, die wir lieben. So. Und wenn das eben passt, so, dass die Leute müssen passen, das Projekt muss passen und wir müssen wirklich einen Mehrwert reinbringen können. Und wenn das der Fall ist, dann geht's los.
Wahnsinn. Ihr seid jetzt 15 Leute. Was für einen Umsatz macht ihr aktuell?
Wir gehen dieses Jahr auf 2 Millionen.
Wahnsinn.
Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wir hatten als Ziel eigentlich 3 Millionen. Letztes Jahr also letztes Jahr 1,5 Millionen, hatten als Ziel eigentlich 3 Millionen ausgerufen, ganz
klassisch, ja, verdoppeln muss so, ja.
Ja, hat die letzten Jahre auch immer ganz gut geklappt.
Dann bleiben wir dabei.
Aber irgendwann im Agenturbusiness ist es da gar nicht so einfach und da habe ich eben gemerkt, klar kriegst du die 3 Millionen irgendwie durchgeballert, aber eben nicht mit dem Einklang, dass die Leute auch ein Social Life haben, nicht mit dem Einklang, dass das nachhaltig wächst und nicht mit dem Einklang, dass auch alle Kunden happy sind. Ja, wir haben letztes Jahr echt ein paar Kunden verloren, weil wir da einfach auch scheiße abgeliefert haben und das war ein Riesenfehler. Und auch bei den Leuten aus dem Team musste ich echt erstmal im letzten Jahr lernen, ah okay, krass, nur weil ich der 24-7-Typ bin und sage, ey, Vollgas und let's go, das ist war ein ganz großes Learning, dass die Maßstäbe, die du an dich selbst stellst, kannst du nicht an andere stellen.
Ja, gutes Learning. Du hast drumherum ja noch ein paar Sachen. Mhm. Was, also jetzt vielleicht mal, bevor wir dann noch ein paar Fragen zu vielleicht so ein paar coole Geschichten haben aus der Branche. Das ist so die Company, BDX ist so die, womit du auch nach vorne marschierst, was so das, was du am meisten selber positionierst. Was machst du sonst noch?
Wie meinst du, was mache ich sonst noch? So hobbymäßig? Oder?
Ja, nee, also du hast ja zum Beispiel vor uns gesprochen, ihr habt eine Beteiligung dort oder...
Ach so, ja, safe. Also ich finde grundsätzlich immer spannend, alle Businesses. Deswegen bin ich auch Riesenfan zum Beispiel vom OMR-Podcast. So, wenn ich mir das anhöre, so, das inspiriert mich immer. Also egal welches Unternehmen, ich will immer verstehen, welches Businessmodell das ist. Ne? Wenn ich mit meiner Frau im Urlaub bin, dann sitzen wir abends im Restaurant und ich rechne die Economics von dem Restaurant durch. Was würden die Miete hier kosten? So, okay, was ist die Marge? Was zahlst du den Leuten hier an Gehalt?
Ich fühle es,
ja. oder bei einem Hotel oder in der Reisebranche. Okay, wie voll muss denn das Flugzeug sein, dass sich das rechnet? Okay, Kerosin kostet das und das. Landegebühren dann in Frankfurt gegoogelt und so. Also wirklich komplett wahnsinnig. Also ich glaube, da ist ein bisschen wirklich Unternehmer in mir, ja, der da auch immer mal wieder raus darf. Und durch die erfolgreichen letzten Jahre konnten wir uns jetzt eben bei ein, zwei Companies mit beteiligen. Wir machen, das waren so kleinere Angel-Investments bei Finways und Finanzsoftware, ist mega cool. Bei Simple Club ist ein E-Learning-App für Schüler, Studenten, ist mega, mega cool. Und super geiles Gründerteam der Alex und Nico. Dann Werkbeton ist, habe ich euch vorhin gezeigt, das ist ein Accessoires aus Sichtbeton, ziemlich cool. Und das hat tatsächlich ein Kollege von uns gegründet, der früher auch bei uns Freelancer war, 3D-Artist, richtig geiler Typ, Daniel Ahrens heißt er. Und der hat so ein bisschen Support mitgebraucht, sowohl finanziell, aber eben auch in dem Thema Marketing. Und da konnten wir einfach einen Mehrwert bieten. Und jetzt helfen wir da eben selbst die Company mit groß zu machen. Das ist voll cool, dass sowas geht.
Nächstes Jahr führst du ja noch einen großen Traum. Es geht in die USA. Mhm. Was bedeutet das für dich? Warum ist das so? Die Flagge hängt drüben in deinem Büro, omnipräsent, riesig. Jeder, der dich kennt, kennt wahrscheinlich auch die Flagge.
Ich glaube, das Leben beginnt immer da, wo die Komfortzone aufhört. Und das ist in dem Fall da, dass du aus deiner Stadt, aus deinem Land, aus dem Business, was du jetzt machst, rausgehst. Und das, was wir hier in Leipzig haben, ne? Wir machen ein Event, okay, ich weiß sofort, welches Hotel nehme ich, welche Partner rufe ich an, wie funktioniert das, ne? Die halbe Gästeliste steht auch schon, ein paar Influencer, die man kennt und so weiter. Das been there, done that. So, nächstes. Und was schwierig ist, nochmal was eine Herausforderung ist. Also ich lebe, mein ganzes Leben besteht, glaube ich, aus Challenges. Sei es irgendwie im Januar, haben wir schon vor 5, 6 Jahren gemacht, so einen vegetarischen oder alkoholfreien Januar. Sei es 100 Tage lang irgendwas bei Instagram posten, 90 Tage TikTok-Challenge, jetzt Marathon laufen wieder. Also es ist immer irgendeine Challenge und die nächste Challenge ist jetzt eben dann in den USA, das Office dort aufzubauen und die Company dort zum Laufen zu bringen. Und seit ich zum ersten Mal in Los Angeles war, habe ich gesehen, wie krass ist das da, wie sehr... ich diese Stadt feiere, wie sehr ich auch diesen Spirit und diese Yes-Mentalität feiere. Und das will ich auf jeden Fall mal ein paar Jahre ausprobieren.
Also wirst du auch deinen Lebensmittelpunkt hier abreißen und nach L.A. verlagern?
Nee, also die Wohnung werden wir auf jeden Fall hier mit behalten in Leipzig. Ich werde auch oft noch in Deutschland sein zu Highlight-Projekten, zu Drehs. Das ist so der Plan, wie sich das dann letztendlich im Operativen zeigt. Das wird man dann sehen. Ich denke, ich werde viel Zeit auch drüben verbringen, aber wir werden jetzt hier nicht alle Zelte komplett abreißen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass.
Das kann ja dann die nächste Challenge werden. Da kann ja immer noch eins nach dem anderen kommen. Was würdest du vielleicht sagen, was macht deine Branche noch besonders? Also was ist, glaube ich, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, um in dieser Branche erfolgreich zu sein?
Ich glaube, das Wichtigste ist das, wonach viele Leute wirklich jahrelang suchen und das vielleicht erst Ende 20 oder Anfang 30 oder noch später finden. Passion. Weil ich glaube, nur wenn du diesen Job mit Passion machst, dann kann das erfolgreich sein. Denn im Videobereich musst du einfach viel Zeit reinstecken. Ein Schnitt, der dauert manchmal eben 8 Stunden. Du musst eben 5.30 Uhr am Golfplatz sein, wenn du diesen Sonnenaufgang da aufnehmen willst. Und dann geht der Tag eben auch bis 22 Uhr, wenn du den Sonnenuntergang eben auch noch mit haben willst. Und der Foto- und Videokenner weiß, die Stunde vor Sonnenuntergang und die Stunde nach Sonnenaufgang sind die besten Lichtzeiten, um da zu drehen. Und ich glaube, dafür muss man leben und dafür muss man brennen und darauf muss man Bock haben. Wenn du diese 9-to-5-Mentalität hast, das funktioniert in dem Job so nicht.
Ja, vielleicht musst du Beamter werden, ja.
Ja, vielleicht geht das auch im Backoffice und ich glaube, ich will das auch gar nicht ausschließen, dass die Company sich mal so entwickelt, dass das bei einigen so möglich ist. Das haben wir teilweise auch bei uns im Backoffice, unsere Finanzchefin, die hat auch ganz normalen 9-to-5-Job.
Ja klar, das reicht ja auch dafür.
Aber
Zahlen rennen nicht weg.
Genau, aber ich glaube, in diesem Creator-Modus, da musst du wirklich voll driven sein und voll Gas geben.
Cool. Was würdest du sagen, war so das geilste oder spektakulärste Projekt, was du mal begleitet hast?
Gute Frage. Es gab eine ganze Menge tolle Projekte. Ich denke, eins war auf jeden Fall beim Coachella Festival, durften wir für BMW umsetzen in den USA. Und da haben die so die weltweit größten Creator eingeladen. Ne? Da war ein Brooklyn Beckham dabei, eine Caro Dauer aus Deutschland, Riccardo Simonetti aus Deutschland, die kennt man vielleicht. Aber sonst auch ganz viele aus Südamerika, aus Frankreich und so weiter. Also wirklich immer so die Top-Leute. Und unter anderem auch Dixie D'Amelio, das ist die zweitgrößte TikTokerin der Welt. Die hat 60 Millionen Follower. So, okay. Und mit denen haben wir Content gedreht für BMW. Und die haben uns deswegen angefragt, weil wir eben die Sprache der Creator kennen. Wir wissen, was cool ist bei denen. Wir wissen, was die Brand BMW braucht. Und wir haben selbst auch noch ein paar gute Ideen. Und diese drei Sachen zusammenbringen, das ist die große Kunst. Denn oft ist es so, die Brand will am liebsten ganz viel Auto sehen und ganz viel Marke. Der Creator will am möglichst wenig Brand und Marke sehen, sondern nur den Viraltrend oder irgendwas mitnehmen. Und dann gibt es noch den Creator, der irgendwas Kreatives machen will und irgendeine anamorphe Linse einsetzen will. Und die Sachen alle zusammenzubringen, dass es eben trotzdem ein geiles TikTok, ein geiles Reel, ein geiles Video-Asset wird, das ist so die Herausforderung und das hat mega, mega viel Spaß gemacht. Dann gab es da wirklich Situationen, da gibt es den Nigel Houston, ist so ein krasser Skateboarder, ne? So der Tony Hawk der Next Generation, würde ich mal sagen.
Großer Name, ja.
Ja. Und mit dem haben wir da tagsüber dann geshootet in Palm Springs. Und dann hat er gesagt, so, was geht bei euch so? Kommt ihr heute Abend mit aufs Festival? Und ich so, ja, wir sind beim Festival. Und ich so, was machst du danach? Wir machen noch so eine Homeparty, hat er gesagt. Ich so, ja, geil, safe. Habt ihr Bock rumzukommen? So, ja, klar, was geht da so? Ja, Diplo spielt da. Und ich so, okay, nice. Was ist das so? Ja, kommt so zwischen 4 und 6 rum dann. Ja, dann waren wir in der Nacht, also wir haben den ganzen Tag gedreht, ne? Dann 22 bis 0 Uhr einen Powernap gemacht.
Yeah.
Und dann sind wir danach hingefahren und das war in so einer gated Community. Überall standen 200 Autos davor geparkt, wir sind da hingekommen, mega viele Leute, riesen Party. Und dann hatte ich ihm geschrieben, so, ja, hier, bla, bla, ihr seid auf der Gästeliste, kommt einfach rein. Dann kommen wir da hin und dann die Security sagt so, nee, ist nicht mehr, Party ist voll, scheiß auf Gästeliste, ist egal, ihr kommt nicht mehr rein. Und ich so, boah, scheiße, jetzt klappt's nicht. Und ich ihm geschrieben, also, ja, sorry, ich kann auch nichts machen, wenn der sagt, nein, geht nicht, hat er gesagt. Und wir laufen schon so bedröppelt zum Auto zurück. Und auf einmal, das war so eine Mauer zu dieser Gated Community rein. Und dann war da so eine Gartentür und die waren nur so angelehnt.
Nein.
Ja. Und er sagt, willst du jetzt so, lass doch hier mal reingucken. Und dann gehen wir so rein und stehen eben so im Backstage von dieser Party. Ja. Und dann sind wir reingegangen und dann waren die alle da und wir hatten einen mega coolen Abend. Und eben Diplo hat auf dieser Homeparty gespielt. So, also es war sehr wild.
Ja, Wahnsinn. Und was war vielleicht mal so die weirdeste Geschichte noch?
Boah, weirdeste Geschichte, also in welchem Sinne weird? Da gibt es eine ganze Menge weird.
Ich glaube, es gibt immer so, ich glaube, jede Branche hat so ihre eigenen magischen Bereiche, so die du von außen nicht kennst oder vielleicht nicht einsehen kannst. Und dort passiert halt so, where the magic happens, wo dann so Sachen passieren, wo du denkst, okay, wow, das ist so typisch, das musste passieren.
Lass mich überlegen. Also, wir waren, da gab es wirklich verrückte Geschichten. Wir waren mit Red Bull, waren wir ja im Libanon, in Beirut, in Moskau, in Südafrika auf Tour, so Orte, wo du jetzt auch nicht immer so hinfährst. Und das war dann echt schon spannend, dass man überhaupt an diese Orte kommt. Ja, oder wir waren, einmal war ich in Whistler, in Vancouver, in Kanada ist das, auch mit dem Martin Hörger. Und da waren wir bei einer so einer Abriss-Ski-Party. Aber Abriss-Ski ist ja bei uns immer so Ballermann-Mucke mäßig.
Klar.
Und dort ist es einfach eine Elektro-Techno-Party. Und dann sind die Leute dort, kommen von der Piste und das ist eine mega heftige Party. Ne? Und die Leute ziehen sich die Shirts aus und die Mädels teilweise blank gezogen. Also muss man das Video sogar noch zensieren. Das war echt ziemlich wild und solche Dinge erlebst du dann irgendwie. Und das ist dann auch egal, ob du jetzt irgendwie deinen Tagessatz kriegst oder nicht, sondern dass du einfach ein cooles Erlebnis hast und mal an dem Ort warst. Ich habe an vielen Orten der Welt einfach noch Freunde oder Leute, die man einfach mal fragen kann nach irgendwas und die einem dann auch was empfehlen können. Und das ist wirklich was echt super besonders, genau.
Jetzt durftest du in deinem Leben schon viele Leute treffen. Ich habe vorhin die Awards erwähnt, etc. Sicherlich zu dem einen oder anderen ist bestimmt bei einer geschäftlichen Beziehung geblieben, aber der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen intensiver. Was ist so der Mensch, der dich am meisten inspiriert hat, den du getroffen hast?
Ich würde sagen schon Kai Pflaume.
Ja?
Also das ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe ihn mal fotografiert für Audi bei der Berlinale. Und dann sind wir gleich ins Gespräch gekommen. Ne? Ich hatte irgendwie ein paar coole Sneakers an und der ist ja auch so Sneaker-Hat. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben einen gemeinsamen Freund, den Willi Iflan, so ein Street-Style-Influencer auch aus Leipzig. Haben gesagt so, ey, cool, hier, lass noch ein Foto zusammen machen, schick mal das dem Willi. Ja, und so 2 Monate später klingelt Freitag Vormittag mein Handy und sagt so, ja, hi, hier ist Kai Pflaume. Hast du Bock mal frühstücken zu gehen? Und ich so, ja, okay. Das ist so ein bisschen perplex. Und dann haben wir uns verabredet, waren am nächsten Tag zusammen frühstücken in Leipzig, in der Dankbar. Und da habe ich echt gemerkt, ne, der kennt ja so viele Menschen, ja. Und ist wirklich auch self-made. Ne? Also wirklich hat angefangen mit Moderationsjobs in Autohäusern, in der Straße. Auf der Straße hat er PR gemacht, irgendwas verkauft, verteilt und so weiter. Und ist einfach wirklich sehr, sehr freundlich zu jedem. Ist genauso wie man ihn auf Instagram erlebt, ist er eben auch wirklich zu allen Leuten. Das fängt eben damit an. Viele Leute gucken ihn an und erkennen ihn und können ihn oft nicht so zuordnen. Ne? Weil wer ist das jetzt oder ist er das? Oder weißt du so, man traut sich nicht, ihn anzusprechen. Und er geht dann eben hin und sagt: Hi, hallo, ja, grüßt euch, schönen Tag. Ne, so. Oder wenn eben Leute so, wenn er sieht, dass da jemand ist, der sich nicht traut, nach einem Foto zu fragen, geht eben hin und sagt: Komm, lass ein Foto zusammen machen. Ja. Weißt du, also nimmt den Leuten so die Boah, Angst tief, und ist ja. So. Sehr, sehr nahbar und das ist echt ein ziemlich cooles Ding und dann aber auch trotzdem straight und macht sein Business super, super fleißig, hat über 150 TV-Aufzeichnungen im Jahr, macht seinen YouTube-Kanal und kennt sich auch im YouTube-Bereich unfassbar gut aus, also besser als ich, der hat erzählt mir teilweise von Creatoren, ja kennst du den und den und hier und Paluten und bla und ich denke so, okay, habe ich noch nie gehört. Das ist dann schon sehr spannend und bin ich super happy, dass man so jemanden als Kumpel irgendwie mit hat, den man irgendwie auch mal schreiben kann oder der einem da auch bei einer Sache mal mit einem Rat zur Seite steht und am Ende, der hat ja zum Beispiel auch die Verlobung von Laura und mir, die hat er ja gefilmt. Yeah. Da waren wir in Los Angeles und ich hatte ihm erzählt, dass wir diese Verlobung machen wollen. Oder dass sie das machen möchte, dass sie diesen Antrag machen will. Und dann hat er gesagt, so, ja, ey, safe, hier kommt er mit. Und dann haben wir die Wanderungen zum Hollywood-Sign gemeinsam hochgemacht und er hat das Video davon gemacht. So, das ist super random, super witzig. Und das ist einfach, ja, hat mich sehr beeindruckt und freue mich damit, ja, dass man jemanden wie ihn so kennen darf.
Schöne Geschichte. Jetzt hast du ganz viel, man merkt das, egal über was du sprichst, du kommst immer wieder zur Passion zurück und zu dem Purpose und so diese life-changing Moments und Momente sammeln anstatt Geld. Trotzdem hast du es ja geschafft, dass das Ding funktioniert. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die ihrer Passion folgen, aber das trotzdem nicht so richtig vorangeht. Also die wissen zwar vielleicht, was sie wollen, was sie antreibt, aber das dann in eine Kiste zu packen, die gerade im deutschen System, was ja nicht das Einfachste auf der Welt ist, funktioniert. Woher hast du dort die Kompetenz, woher hast du das Wissen dafür?
Ich glaube, das Mathe-Studium hat schon ein bisschen geholfen, auch was mit Zahlen zu machen. Du lernst ja zwar jetzt kein Rechnen, aber du lernst eben Probleme lösen. Du lernst auch mal ein kritisches Gespräch zu führen. Du lernst, Themen strukturiert durchzugehen. Und das ist am Ende eben auch ein Sales-Prozess, wo eben das nächste Follow-up dich da auch immer wieder weiterbringt. Ich glaube, eine ganze Menge Fleiß war mit dabei. Und ich habe eben auch immer wieder investiert in so Weiterbildungszeug. Ne? Das hat irgendwie mal mehr gebracht, mal weniger. Ich war beim Calvin Hollywood eben auch immer bei so einem Mastermind. Oder das nennt sich Business Bootcamp. Das war eben 5 Tage lang, hat 8.000 Euro gekostet. Ich habe damals, keine Ahnung, haben wir 3.000 Euro Umsatz gemacht im Monat und ich habe da 8.000 Euro bezahlt für 5 Tage das. Coaching oder 6 Tage Coaching so. Und das war ein mega Invest, aber ich bin da rausgegangen mit einem ganz anderen Mindset und wusste, okay, ich kann das schaffen, so alles, was ich mir in den Kopf setze, das geht wirklich. Die einzigen Grenzen, die du da setzt, die setzt du dir selbst. Und die setzt du dir eben nur, weil du vielleicht nicht andere Leute um dich rum hast, die dich irgendwie inspirieren. Da gibt es auch so den Spruch, ne, wenn du irgendwie der Schlauste im Raum bist, dann bist du vielleicht im falschen Raum. Was jetzt gar nicht so abgehoben klingen soll, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich immer wieder mit anderen Leuten zusammentut, immer wieder mit anderen Leuten, auch aus anderen Branchen, aus anderen Mindset, aus anderen vielleicht auch Sichtweisen zusammentut und daraus kann man eben dann wachsen. Ja, und ich habe eben auch, keine Ahnung, war auch bei so einem Dirk Kräuter Sales-Ding und so.
Das kommst
eben,
du nicht dran vorbei, macht jeder.
Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Da lernt man dann vielleicht eher nicht so viel, aber vielleicht hat man auch gelernt, wie man es nicht machen möchte. Ja? Und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich ein ganz okayer Kaufmann bin und da auch schon hinterher bin, was Zahlen sind und eben immer auch zu dem gestanden habe, was wir wert sind. Und im Zweifel auch hin und wieder mal einen Auftrag abgelehnt habe, wo ich gemerkt habe, ja, okay, das passt irgendwie nicht. Und so ein Auftrag, der muss irgendwie 3 Sachen bringen, der muss entweder, muss er Geld, zwei von 3 Sachen muss er bringen. Entweder er muss Geld bringen, also genau, 2 von 3 Sachen muss er bringen, er muss Geld bringen, der muss sich persönlich weiterbringen oder er muss dir eine andere spannende Opportunity bieten, ja. Und persönlich kann irgendwie kreativ sein oder es kann eben eine Intro sein zu was Nächstem. Ja? Und wenn da 2 von 3 Sachen erfüllt sind, dann let's go. Und wenn nicht, dann eben auch nicht. Ja.
Das ist cool, sehe ich ähnlich so. Es muss entweder dein Portemonnaie oder dein Herz füllen. So eins
von beiden. Das ist auch ein guter Punkt. Ja. Ja. Und zum Beispiel haben wir dann irgendwann die Entscheidung getroffen, wir nehmen keine Aufträge mehr unter 5.000 Euro an, weil wenn du 3 Millionen Euro Umsatz machen willst, da brauchst du irgendwie... Wie viel ist 3 Millionen durch 5.000? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Da schreibt es in die Kommentare.
Ja. Ja, genau.
Wer es rausfindet, schreibt mir
in die Kommentare. Wer einen Taschenrechner hat, schreibt es in die Kommentare. Genau.
Da muss eine alte Oma ganz schön lange verstricken.
Oh ja, schön.
Ja. Aber deswegen, oder noch schlimmer, wenn du 3 Millionen Umsatz machen willst und du hast 1.000 Euro pro Auftrag, da brauchst du ja, das ist dann wieder ein bisschen einfacher, da brauchst du dann 3.000 Aufträge, ja, 1.000 mal 1.000, ja, 6, genau. Das ist mega viel, das ist irre.
Das sind 3 pro Tag.
So. Genau, und dann haben wir gesagt, nicht 3, sondern 30 pro Tag.
Ja, genau, sehr gut.
Nee, 10 pro Tag. 10.
Alter,
ja. Okay. Wie auch immer,
gut,
Leute.
Dass wir heute also, mal Abitur gemacht haben und studiert haben.
Bitte erzählt mir, Kai, fragt nicht, dass ich Mathe Alter, studiert Abi, habe.
Da kommt es wieder, ja.
Ja, auf jeden Fall, da haben wir uns dann committed drauf und gesagt, ey, 5.000 Euro ist das Minimum, da können wir auch die Qualität liefern, die wir wollen, wir können die Kommunikation mit reingeben, wir können die Zeit reingeben, die wir wollen und dann sind wir wirklich gut ab dem Budget.
Straight. Wir sind die ganze Zeit schon drin mit Abkürzungen, Advices, Ratschläge des Lebens. Du bist unglaublich fleißig, unglaublich bodenständig, so das kriegt man mit, wenn man dich verfolgt, so dass du dort den Weg gehst und dranbleibst an der Sache. Was würdest du sagen, ist heute wichtig? Also wir sind das gleiche Baujahr. Mhm. Was ist heute?
Bei der 92?
Ja. Was würdest du heute jemandem mitgeben, der heute startet? Also der heute an dem Punkt ist, so Ende seines Studiums, anfangen will, was selber zu machen. Was denkst du, ist heute das Wichtigste, was man tun kann?
Ich würde mich sehr gut mit den Leuten aus dem Studium austauschen. Nicht nur aus dem eigenen Studiengang, aus allen Studiengängen. Egal, wie ich kennenlerne, das sind die Leute, die man vielleicht in 5, 6 Jahren mal wieder trifft und dann haben die irgendwie eine spannende Position. Ja? Nicht nur aus Sales-Sicht, auch aus Personal-Sicht, aus was auch immer. Es ist immer cool, wenn man einfach Leute kennt. Das heißt, da so dieses erste Thema, so ein Netzwerk aufbauen und mit den Leuten einfach quatschen, das kann auch ganz natürlich sein. Ja, du musst jetzt nicht losgehen und
musst nicht gerade Ziel verfolgen, du kannst einfach so
überall deine Visitenkarte verteilen, das muss nicht sein. Dann glaube ich, ganz viele Dinge ausprobieren, sehr bewusst, ja, und sagen, ey, vielleicht ist das Thema Medien was für mich, vielleicht ist das Thema Startup was für mich, und dann einfach ein Praktikum machen. Wenn ich im Zweifel nicht reinkomme, dann machst du es unbezahlt. Weißt du, ey, darf ich eine Woche lang kostenlos bei euch mitkommen? Oder noch besser, du bietest den Mehrwert.
Ja.
Ja?
Bringe eine Idee mit, irgendwas.
Ja. Keine Ahnung, du bist bei Snox, dem Socken-Startup da aus Mannheim, Grüße gehen raus an Johannes, ein Praktikum machen. Sagst du, ey, ich komme eine Woche kostenlos zu uns, zu euch, mache einen ganzen Tag Video für euch, aber ich will einfach sehen, wie es bei euch läuft. Habt ihr Bock drauf? Das ist ein Offer, das ist ein No-Brainer eigentlich so.
Klar.
Was eben nervig wäre, wenn du sagst, ich würde eine Woche gerne Praktikum machen. Was dann brauchst du jemanden, ihr? Der. Ja, genau. Was zahlt ihr? Das noch nicht mal klar. Aber überhaupt dieser Aufwand für eine kleine Company, jemanden abzustellen, dass da jemand eine Woche ist, so. Bei uns macht ein Praktikum ab 6 Monaten Sinn, weil dann bringt die Person auch uns was. Ne? Einerseits wollen wir der Person unser Wissen weitergeben, wo ich auch ganz denke, was ganz wichtig ist, dass man das Wissen gut aufbereitet. Wir haben intern so eine Knowledge Base. Ich habe zu allen Sachen eigentlich Videos aufgenommen. Wie macht man eine geile Präsentation? Wie telefoniert man mit einem Kunden? Was ist bei einer Projektplanung wichtig? Wie nutzen wir unsere Tools? Wie geht Google Kalender, Asana, Google Mail? Also wirklich bis ins kleinste Detail. Das habe ich ganz, ganz viel zu aufgenommen. Und das finde ich mega wichtig, dass man das zumindest mal gesehen hat. Man kann es immer noch anders machen, aber man muss wissen, wie es funktionieren kann. Ja? Und das heißt, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, mir eine Personal Brand aufzubauen. Bei LinkedIn einfach über ein Thema schreiben, was mich beeindruckt, was ich cool finde. Oder wenn ich sage, ich bin eher der visuelle Mensch, würde ich TikTok machen, weil das ist so viel Zeit, wie man im Studium hat, hast du nie wieder.
Nee.
Und wenn du die sinnvoll nutzt, da kannst du so viel kranke Sachen bauen. Ne? Wir machen ja selbst so ein Event, die Mastermind Experience mache ich zusammen mit Sarah Emmerich von Emmerich Relations aus Berlin. Die macht eine Influencer-Beratung. Und da coachen wir selbst junge Gründer und Gründer, Agenturenhaber, wie die persönlich und ihr Business aufs nächste Level bringen können. Das ist immer mit 10 Teilnehmern. Nächstes Mal im März 2023. Und da geben wir eben auch diese ganzen Insights weiter. Und warum ich das erzähle, ist, da waren Jungs und Mädels dabei. Ein Typ, der ist 18 Jahre alt und der macht 40.000 Umsatz im Monat. Weil in Corona hatte der Homeschooling und hat gesagt, so, ja, was mache ich da? Okay, baue ich Business auf. Okay, ist sicherlich eine Koryphäe, muss jetzt nicht jeder machen, ja. Aber wenn man irgendwie so viel Zeit hat und gerade in dieser fucking Corona-Zeit hatte jeder so viel Zeit.
Ja, wir haben alle gleich viel Zeit.
Wir hatten alle gleich viel Zeit. Und es ist so die Frage, wie du es irgendwie einschätzt und wie du es nutzt.
Was ist der wichtigste Wert im Leben?
Boah, gute Frage. So ganz spontan kam mir im Kopf Vertrauen. Aber ich weiß nicht, ob das der eine wichtige ist. Vielleicht, wenn ich da noch was mitgeben kann, ist, ich habe ganz oft auch erstmal Sachen einfach so gemacht, Initiative, ich weiß nicht, ob das ein Wert ist. Einfach erstmal gemacht, ohne auch was vom Gegenüber zu erwarten. Ich glaube, viele Leute machen immer irgendwas für jemanden. Und dann erwartet man direkt was im Gegenzug.
Hoffnung auf Return.
Ja, ja. Genau. Auch wenn du es nicht aussprichst, ja,
es ist immer da. Und ja. Du wirst immer enttäuscht. Egal wie es aussieht, du wirst immer enttäuscht.
Ja, also guck mal, ihr kommt mit einer Erwartung an und sagt, ey, ihr macht diesen Podcast und dann vielleicht erwartet ihr, dass ich das auch mit poste. Werde ich wahrscheinlich auch machen, aber diese Erwartung ist da. Ja, ich werde es posten auf jeden Fall. Ja, und andererseits komme ich mit einer Erwartung her, wenn ihr herkommt, dass ihr gut vorbereitet seid. Ne? So, und diese kleinen Sachen sind es oft. Aber dass man wirklich Dinge mal ohne Erwartung macht und sagt, ey, ich mache einfach nur ein cooles Foto von dir, was man ja als Fotograf oft mitgeben kann, das, ohne dass ich irgendeine Erwartung, das ist, glaube ich, das, was einen macht. Oder ich mache einfach mal eine Intro zu jemandem und stelle jemanden anders vor.
Just do it, yeah.
Das fehlt mir manchmal. Und ich glaube, das ist ein Ding, was mir oft geholfen hat, dass man auch ein bisschen selbstlos einfach mal Dinge macht.
Glaubst du an Karma?
Auf jeden Fall.
Ja, also es kommt eh zurück, so deshalb.
Ja, ich meine, egal ob es das jetzt gibt oder nicht, es schadet nicht, wenn man freundlich zu allen Leuten ist. Es schadet nicht, es ist für dich selbst besser, du hast selbst nur Good Vibes um dich drum rum. Und ich versuche alles, was mich irgendwie runterzieht, bei mir aus dem Leben rauszunehmen.
Knallhart? Was war die härteste Entscheidung, die du diesbezüglich im letzten halben Jahr getroffen hast?
Also, ich glaube, so Mitarbeiter kündigen ist immer hart. Mhm. Also ich hatte eine, vielleicht nicht im letzten halben Jahr, aber im letzten Jahr, wir hatten letztes Jahr einen Teamlead eingestellt und das hatte nicht so ganz funktioniert. Ne? Ich habe ihn so direkt in das Projekt reingeworfen, gab kein Onboarding, war so, hey, guck dir bitte alle Videos an, ab morgen geht's los, hier ist der Kunde. Boom. So, keine Einarbeit, kein Nichts. So, er hatte sofort irgendwie 7 Leute unter sich, mega behindert. Ne? Und dann hat das alles nicht gut funktioniert. Und dann war er auf dem Weg in Urlaub und ich habe ihn an dem Tag, der war auf dem Weg nach im Flixbus im Urlaub und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, ey, wir müssen reden und habe ihn dort gekündigt. Und das war eine krasse Entscheidung, also super schwer, weil persönlich, wir verstehen uns noch und war auch gar nichts, so, weißt du, war ein guter Homie so, weil wir arbeiten eben viel zusammen, verbringen viel Zeit zusammen, pennen im gleichen Hotelzimmer und so weiter. Und aber die Entscheidung zu treffen, was ist fürs Unternehmen gut und was ist für uns persönlich gut, und das war echt super schwer.
Glaube ich. Also, ihr habt heute erlebt, glaube ich, ja, neben dem ganzen Branchenthema, was du uns hier ein bisschen aufbereitet hast, wo es, glaube ich, noch ganz, ganz viel mehr zu erzählen gibt, aber das haust du ja auf deinen Plattformen auch raus, also dort LinkedIn vor allem, dort sehe ich es immer ganz viel. Guckt euch das an. Ansonsten danke für den ganzen Input, für das ganze Mindset. Also ich teile das total. Ich fühle das in allen Ebenen und es ist cool, das auch nochmal von jemand anders zu hören. Das war quasi heute unser Podcast mit Benjamin Diedering von BDX Media. Und wie immer, die letzten Worte gebühren unserem Gast.
Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Level Up, was ihr macht, ist wirklich geiles Ding. Ich werde auf jeden Fall in die anderen Folgen mal reinhören. Das solltet ihr auch machen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, drückt die Glocke und lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr hören wollt und lesen wollt von dem, was ich oder was wir bei BDX so machen, ich habe auch einen Podcast, The New Trend Society, wo wir spannende Leute interviewen, sei es Marketingchef von BVB, BMW, alle möglichen interessanten Leute. Herr Anwalt, der große TikToker, war auch schon da. Yeah. Das ist am Start. Es gibt den LinkedIn-Account, es gibt bei Instagram, also ich glaube für jede Plattform was Spannendes. Und ja, wenn du jetzt den Podcast gehört hast und sagst, ich fand das cool, schreib mir noch eine Nachricht bei LinkedIn oder Instagram, freue ich mich auf jeden Fall drüber. Das ist immer schön, wenn Leute auch so einen Podcast bis zu Ende hören. Und um den Blog zu beenden, wir suchen natürlich immer spannende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jedem Bereich, egal ob Creator oder eben auch dieses 9-to-5, wichtig ist Passion und dass man sagt, ey, ich habe voll Bock drauf. Und vielen Dank für das geile Gespräch. Ich bin selbst immer wieder überrascht, was man so geschafft hat. Ich glaube, wir haben auch sehr viel über positive Seiten gesprochen. Es gibt auch eine ganze Menge so abgefuckter Stunden manchmal oder Tage, wo es irgendwie nicht gut läuft oder eine Corona-Zeit, wo dein Umsatz irgendwie von 80.000 auf 5.000 Euro runterfällt in einem Monat. Das gibt's auch alles und ich glaube, wenn man einmal mehr aufsteht, als man Niederlagen hat und trotzdem mit einem positiven Mindset ist und dieses Mindset hat, alles ist möglich, the world is yours, dann kannst du auch alles schaffen und ja, danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ciao.
Danke, Benny. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.